mehr zu den Dhamma-Fragen. In der Meditation versuchen wir, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Doch wer bewegt ihn nachts, wo er doch in den Träumen genauso aktiv ist wie tagsüber? Also die interessante Frage, interessant finde ich die Frage, wer ihn nachts bewegt. Naja, wenn man vielleicht davon ausgeht, tagsüber bin ich ja da, der denkt und macht, und in der Nacht bin ich dann nicht mehr so richtig ich, und wer macht das Ganze dann? Und das ist eigentlich eine spannende Frage, wenn wir sie ein bisschen umformulieren würden, könnten wir sogar daraus ablesen, dass nicht das nachts auch wer da sein muss, so wie untertags, sondern dass das Träumen nachts eigentlich zeigt, dass weder tagsüber noch nachts da jemand dahinter steht, hinter den Denkaktivitäten des Geistes. Also im Prinzip besteht zwischen dem Wachzustand und dem Traumzustand kein großer Unterschied. Der Hauptunterschied ist, dass im Wachzustand unsere Träumereien ständig von realen Sinneseindrücken unterbrochen werden und wieder neue Träumereien anfangen. Und also, oder andersrum formuliert, im Traumzustand erleben wir, was passiert, wenn der Geist mal in Ruhe sein Ding machen kann, ohne dass er ständig unterbrochen wird. Und das kann dann eben ziemlich fantasievoll sein. Es gibt auch, Meditationsmethoden, die sind aber jetzt nicht aus der Theravada-Tradition, sondern aus dem tibetischen Buddhismus, das Traum-Yoga, das sich genau damit auch beschäftigt, diese Erkenntnis zu nutzen, um eben die Nicht-Selbst-Natur des Geistes noch deutlicher zu machen. Einfach um uns deutlich zu machen, dass wenn man so will, dass wir eigentlich immer träumen. Nur so wie wir jetzt unterwegs sind, kommt halt immer was dazwischen, und darum hat der Geist nicht genug Zeit, da sein volles Potenzial an Fantasie auszuschöpfen. Aber was den Geist eigentlich die ganze Zeit bewegt, ist das Verlangen, irgendwas zu erleben. Ne? Das bringt den Affen dazu, immer wieder zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten Ast zu greifen und sich von einem Baum zum nächsten zu schwingen. Mittleren Sammlung eine ganz lustige Lehrrede, die Vamika Sutta, wo der Buddha einem Mönch ein Rätsel aufgibt. Da geht es um einen Termitenhügel, in dem eine Schlange wohnt. Ich werde jetzt nicht das Ganze aufzählen. Aber das eine, der Anfangsteil dieses Rätsels ist, dass da ist ein Termitenhügel, also der zieht sich so durch, diese Metapher von einem Termitenhügel, in dem eine Schlange wohnt und weiß Gott was, aber es fängt damit an, dass der bei Tage brennt und bei Nacht raucht. Das ist so ein bisschen die Geistesaktivität. Ne? Bei Tage ist das mehr so ein offenes Feuer, das wirklich brennt, in der Nacht schwelt das halt dann so weiter. Werdet vielleicht auch merken, dass das intensivere Meditieren hier jetzt einen Einfluss darauf hat, was dann in der Nacht in euren Träumen passiert. Bitte erläutere nochmal die ersten Griffe der zwei Seiten Achtsamkeit, Weisheit und Metta mit Gefühl, das habe ich nicht verstanden. Was da jetzt neu hinzugekommen ist, Körpergewahrsein plus Metta und Fragezeichen. Ich habe das so gemeint, so einfach immer ein bisschen aufbauen. Angefangen habe ich ja damit, dass wir einfach nur die Achtsamkeit im Körper sind. Das ist sozusagen die blanke Seite. Und der erste Griff, der erste Schritt, der da dazugekommen ist, war, dass wir diese Körperachtsamkeit verwenden, um diesen rastlosen Zustand, den körperlichen rastlosen Zustand, der davon kommt, dass der Geist noch der Gewohnheit Vergangenheit Zukunft nachhängt, dass wir den erkennen und dann zur Ruhe kommen lassen. Das ist sozusagen dann schon eine, da setzen wir diese Körperachtsamkeit auch schon mal ein für eine ganz konkrete Sache, um zu erkennen, wie ist die Situation in diesem achtsam erlebten Körper. Und kann mir das Erkennen und achtsame Erleben dieser Unruhe dabei helfen, sie dann auch tatsächlich zur Ruhe kommen zu lassen. Und bei der anderen Seite mit den heilsamen Entwicklungen, heilsamer Emotionen, habe ich ja mit Metta angefangen, also als grundlegendes Interesse am Wohlergehen von uns selbst und von unseren Mitwesen. Und da war der zweite Schritt dann eben das Mitgefühl, dass wir dieses Interesse am Wohlergehen auch einmal, das Konfrontieren ist vielleicht zu stark gesagt, aber dass wir das zulassen, dass dieses Wohlwollen einmal auch der Realität des Dukkha begegnet. Und dann schauen, was passiert. Das ist ein bisschen wie so ein chemisches Experiment sozusagen. Also Metta plus Dukkha ergibt Karma. Ja, also Metta plus gesehenes Dukkha ist nicht. Wenn es einem bei der Metta-Meditation besonders schlecht geht, hat man deswegen nicht damit mitgefühlt. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich könnte auch sagen, Metta plus rechte Ansicht ergibt Karma. Aber das wollte ich eigentlich erst in den kommenden Tagen noch genauer besprechen. Und da ist noch eine Frage. Meintest du mit weggetreten die Vertiefungen? Das ist nicht mehr genau, wann ich weggetreten, wie gesagt habe, für eine Stunde, die ich geredet habe. Aber ich glaube, ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Sollten wir die Vertiefungen jetzt nicht zulassen, beziehungsweise uns da wieder rausholen, falls sie auftauchen? Oder wie wären sie für Weise oder Mitgefühl sinnvoll, heilsam zu nutzen? Ja, das ist... ganz spannendes Thema, die Verbindung zwischen den Brahma-Viharas auf der einen Seite und den Vertiefungen auf der anderen Seite. Texttechnisch kann ich dazu sagen, dass die manchmal auffälligerweise parallel zueinander genannt werden. Also für den Buddha scheinen die nicht unbedingt das gleiche bedeutet haben zu müssen. Das ist ein richtiger Satz, bedeuten müssen zu haben. Also zum Beispiel, wenn der Buddha erklärt, wie man diese meditativen Zustände verwenden kann als Objekt der Unbeständigkeitsbetrachtung. Und dann sagt er ja, wenn du in der ersten Vertiefung warst und dann wieder rauskommst und dann kannst du kontemplieren, dass alles, was du da erlebt hast, unbeständig war. Bei der zweiten Vertiefung auch und bei der dritten auch und bei der vierten Vertiefung auch. Und bei Metta Chitori-Motiv, also Gemütsbefreiung durch Metta und durch Karuna, also er zählt die nochmal extra auf. Und noch vor einiger Zeit eben sehr stark beeinflusst durch die Kommentarliteratur in der Theravada-Tradition hat man es immer gleichgesetzt und gesagt, die Brahma-Viharas haben als ihre Zielsetzung, dass man damit die Vertiefungen erreicht. Das ist eben mittlerweile nicht mehr so eindeutig von der Texttheorie her. Praktisch gesehen ist es natürlich möglich, die Vertiefungen über diese Gefühle, die durch das Entwickeln der vier Brahma-Viharas entstehen, zu erreichen oder zu erleben. Jetzt ist aber die Frage, ob das der primäre ob das die primäre Aufgabe der Brahma-Viharas ist, damit in die Vertiefung einzutreten. Ich persönlich würde sagen, dass das in Ordnung ist. Das ist natürlich auf den ersten Blick würde es uns fast schade vorkommen, wenn jemand sich damit leicht tut, in eine Vertiefung zu kommen, dass er diese Gelegenheit nicht auch nutzt. Ich habe es aber heute schon erwähnt, dass gerade bei dem Entfalten der Brahma-Viharas eben auch beim Metta und beim Mitgefühl, das sind ja jetzt unsere Haupt-Brahma-Viharas, denen wir hier begegnen, sie in dem Kontext, in dem sie hier bei uns jetzt vorkommen, ist es mir einfach wichtig, dass die Bedeutung dieser Brahma-Viharas im Vordergrund steht. Und gerade in der Vertiefungstradition, wie wir sie hier betreiben, auch mit meiner vollen Zustimmung, so nach der Idee von Ayakema, die ja es gibt da zwei Lager in unserer Theravada-Tradition, die sogenannten Soft-Jhana und Hard-Jhana-Lager. Und die einen sagen eben, erst so ein richtig weggetretener Zustand, wo du nichts mehr hörst und siehst, also sehen tut man sowieso meistens nichts, wenn man die Augen zu hat, wo du nichts mehr hörst und nichts mehr mitkriegst und wo man dich irgendwie aus der Halle tragen kann und du merkst es gar nicht, das ist dann erst eine Vertiefung. Und Ayakema hat das ja meiner Meinung nach völlig zu Recht anders erklärt und hat halt gemeint, da wo die Faktoren, die eine Vertiefung ausmachen, auch nur im Keim auftreten, da macht es schon Sinn, sich auch darauf zu konzentrieren. Und das sehe ich auch so. Nur gerade im Kontext der Brahma-Viharas kann sich das ein bisschen ungünstig auswirken, weil wir dann vielleicht, wenn wir das geübt haben, mit dem Atem oder mit einem anderen Meditationsobjekt, dann haben wir quasi die Fähigkeit geübt, mit einem Meditationsobjekt, das noch nicht wirklich sehr stabil und sehr ausgereift ist, trotzdem ein angenehmes Gefühl zu erleben und dann auf dieses angenehme Gefühl überzuwechseln. Und ab dann ist dieses angenehme Gefühl unser Meditationsobjekt. Das funktioniert ja auch ganz gut. Nur haben wir jetzt hier dann das Problem, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr Metta oder Mitgefühl unser Meditationsobjekt ist, sondern das angenehme Gefühl, das durch die Konzentration auf Metta ausgelöst wurde. Und wenn das passiert, dann ist es schade um den Inhalt der Vertiefung. Ja, aber ich würde es offen lassen und sagen, schaut drauf, wenn ihr das mit der Vertiefung so hinkriegt, dass es gleichzeitig auch noch um das Thema geht und nicht nur um das angenehme Gefühl der Vertiefung, dann ist es in Ordnung. Und wenn es mehr in eine Vertiefung an und für sich geht, wo das Brahma-Vihara keine Rolle mehr spielt, würde es normalerweise auch nichts machen, nur in unserem Fall hier jetzt, wo wir die Bedeutung von dem Brahma-Vihara ja mit einfließen lassen wollen in die Gesamtpraxis, wäre es fast gerade drum. Oder würde ich dann eher empfehlen, sich nicht so sehr nach der Vertiefung zu orientieren, sondern nach dem erlebten Sinngehalt der entsprechenden Brahmavihara. Wir werden dann auch, das wird glaube ich erst übermorgen sein, nochmal die Brahmaviharas, Metta und Karuna, also noch detaillierter vorknöpfen. Und da gibt es eine super Lehrrede, wo wir noch viele extra Informationen dazu bekommen. Und das zeigt auch wieder ein bisschen, dass es dem Buddha in dem Kontext nicht primär um die vier körperlichen Vertiefungen gegangen ist. Aber wenn es geht, kein Problem, aber bitte darauf achten, es bedeutungsvoll zu halten. Ne? Ich denke mir dann immer, wenn du in einer Meta-Vertiefung bist und dann eben die Tür geht auf und zu, da jemand steht auf und macht Geräusche und das stört dich. Na, wenn man sich denkt, ah, kann ich nicht, die stören meine Meta, dann wäre es fast schade drum. Ne? Weil da wäre es mir jetzt in dem Kontext, was dir, weil jemand sitzt da und hat keine Vertiefung und wenn ein Geräusch ist, denkt sich dann, ach ja, so ist das und ich habe da jetzt Geduld und Verständnis. Okay, das war's schon. Umso besser, dann haben wir mehr Zeit zum Meditieren. Es war jetzt, das Programm war so angekündigt, um 8 Uhr ist eine geführte Meditation.